ich würde sagen, insbesondere seit der letzten Kommission 2019 haben wir mit dem Green Deal wirklich einen sehr starken Push in Richtung Klima- und Energiepolitik gesehen. Und gerade in den letzten Jahren, eben seit dem Antritt der von der Leyen-Kommission, hier auch wirklich sehr viele Impulse gehabt in der Klima- und Energiepolitik. Es hat sich sehr, sehr viel getan, was jetzt neue Richtlinien betrifft. Das werden wir heute besprechen.
Blob. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Npower Podcasts. Heute haben wir ein bisschen eine Spezialfolge vorbereitet. Und zwar wisst ihr ja vermutlich alle, dass vom 6. bis 9. Juni Europawahlen sind. Und genau deswegen haben wir uns gedacht, wir schauen uns doch mal ein bisschen an, welchen Impact eigentlich die neuen EU-Energierichtlinien haben und welchen Einfluss denn eigentlich die EU-Energiepolitik auch auf uns alle hat. Also auch so ein bisschen, welchen Einfluss hat denn eigentlich die Europawahl auch auf unsere lokale Energiepolitik in Deutschland? Beispielsweise habt ihr das vielleicht ja mitbekommen, dass es das Verbrenner aus ab 2035 geben soll. Und es war tatsächlich jetzt nochmal ganz frisch in den Medien. Letzte Woche hat die CDU ja eine kleine Abstimmung gemacht dafür, um sich Rückendeckung zu holen, ob sie denn dieses Verbrenner aus beibehalten sollen oder da was dagegen unternehmen sollen. Und das ist nicht so ganz gut ausgegangen, weil ja in der Abstimmung haben dann 85% der Leute abgestimmt, dass das Verbrenner aus eigentlich eine ganz gute Sache ist. Und dann haben sie die Abstimmung ganz schnell eingestampft und eben gesagt, ja, dass es sehr stark manipuliert worden wäre. Und ja, aber da sieht man auf jeden Fall, dass eben auf europäischer Ebene durchaus auch Sachen verabschiedet werden können, die einen sehr großen Impact auf uns alle haben. Und genau das ist auch in den letzten Monaten passiert. Und zwar sind in den letzten 8 Monaten auch 3 ganz große, wichtige Richtlinien der EU novelliert worden und neu in Kraft getreten. Und das ist zum einen die Energieeffizienzrichtlinie, die Energy Efficiency Directive oder kurz abgekürzt EED, wenn ihr das schon mal gehört habt, die EU-Gebäuderichtlinie, die Energy Performance of Buildings Directive, die EPBD in abgekürzt, also was dann Auswirkungen auf die Gebäude hat, und dann noch die Erneuerbaren Energien-Richtlinie, die Renewable Energy Directive, kurz RED. Und genau diese 3 Richtlinien, die haben eben ja im europäischen Kontext schon sehr großes Gewicht und müssen jetzt in nationales Recht in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Und genau da wollen wir auch heute eben so ein bisschen drauf schauen, uns das mal genauer anschauen, was steht denn jetzt eigentlich in diesen novellierten, in diesen neuen Richtlinien drin, welche Auswirkungen haben sie und wie geht's da jetzt weiter. Und deswegen seht ihr jetzt schon, dass es extrem wichtig ist, dass man bei der Europawahl, bei der EU-Wahl dann auch die Stimme abgibt, weil man da wirklich auch mitgestalten kann und vor allem dann eben auch ja die Leitlinien oder beziehungsweise eben auch das weitere Vorgehen der EU in den ganzen Sachen der Energiepolitik eben auch mitgestalten kann. Wir werden das Ganze heute so ein bisschen kooperativ machen, weil genau, ich selber bin auch in ein paar Themen drin und wir haben uns aber trotzdem natürlich eine wunderbare Gästin eingeladen, die vor allem im Thema der Erneuerbaren und generell in der Energiepolitik sehr stark drin ist. Es ist eine Kollegin von mir vom Fraunhofer ISI. Sie hat auch einige Jahre lang für ein, aber das kannst du gleich auch nochmal erklären, für ein Subunternehmen der EU-Kommission gearbeitet. Das Climate Kick heißt das. Genau, also Klima-Innovationsinitiative der Europäischen Union. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich bei uns im Podcast Julia Panni.
Hallo, ich freue mich total, dass ich heute bei euch dabei sein darf. Ich bin ja fleißige Hörerin und ja, jetzt mal am anderen Ende. Spannend auf jeden Fall.
Ja, sehr cool, dass du heute da bist. Magst du dich nochmal so ein bisschen vorstellen? Ich habe jetzt noch nicht so viel gesagt. Also was hast du jetzt bis jetzt gemacht? Wo kommst du her? Und auch was treibt dich an? Was interessiert dich denn eigentlich an dem ganzen Thema?
Ja, sehr gerne. Genau, also wie du gerade schon gesagt hast, Markus, bin ich momentan wissenschaftliche Mitarbeiterin und auch Doktorandin am Fraunhofer ISI in Karlsruhe und beschäftige mich da insbesondere mit dem europäischen Klima- und Energiepolitikrahmen mit besonderem Fokus auf erneuerbare Energien. Und mein Schwerpunktthema und auch so ein bisschen wirkliches Steckenpferd von mir ist das Thema Kooperationen in den erneuerbaren Energien zwischen EU-Mitgliedstaaten. Genau, und ich bin auch wirklich oder würde mich auch wirklich als sehr überzeugte Europäerin bezeichnen. Du hast ja schon gesagt, ich habe auch bei einer EU-Initiative gearbeitet, dem Climate Kick, was Klimainnovation fördert, und war hier unter anderem in Brüssel und in Paris tätig, bin jetzt seit 2017 in Deutschland, komme aber ursprünglich aus Österreich. Also genau, ich bin immer so ein bisschen am Springen in der EU und wie gesagt auch absolut überzeugte Europäerin und genau, deswegen liegt mir das heutige Thema auch ganz besonders am Herzen.
Ja, sehr cool, dass du da bist. Und wie immer gibt es natürlich ein paar Entweder-Oder-Fragen von Julius.
Hallo ihr Lieben. Okay Julian, dann gibt es vier Entweder-Oder-Fragen von mir. Du hast jetzt eben schon gesagt, dass du ursprünglich aus Österreich kommst, aber ich muss es trotzdem nochmal fragen. Deswegen die Frage, Karlsruhe, Wien oder Mannheim?
Ui, ja, da muss ich Wien sagen. Also ja, Wien ist natürlich, bin hier aufgewachsen, also schon eine ganz spezielle Stadt.
Okay, dann packen wir da noch einen drauf und zwar Flachland, weil ich habe gehört, Wien ist gar nicht so bergig, man denkt immer, aber man muss ja schon noch eine Stunde, zwei Stunden fahren, bis dann die Ausläufer kommen. Also Flachland, Berge oder Strand?
Auf jeden Fall Berge. Also ich bin sehr gerne in den Bergen unterwegs, sobald das geht. Auch in der Pfalz, aber es ist ja eher hügelig.
Okay, nächste Frage. Bundestagswahl, EU-Wahl oder Nationalratswahl?
Puh, schwierig. Alle wichtig, aber ich nehme jetzt mal die Wahl, die die quasi am bältesten ansteht und das wären die EU-Wahlen.
Am bältesten. Geil, das Wort habe ich lange nicht mehr gehört. Okay, letzte Frage. Markus hatte ja gerade schon diese Mouthfuls gesagt, die wir gleich in dieser Folge besprechen werden. Deswegen Frage, Renewable Energy Directive, Energy Efficiency Directive oder Energy Performance of Buildings Directive, wenn du dich entscheiden müsstest.
Puh, ihr stellt Fragen. Aber ja, wenn ich mich entscheiden müsste, wahrscheinlich wäre das auch die erneuerbare Energien-Richtlinie, einfach weil das mein momentaner Arbeitsschwerpunkt ist. Aber wichtig sind sie alle.
Super, klasse. Wichtig sind sie alle. Genau, und darüber geht ja diese Folge. Magst du uns zum Auftakt der Folge mal das große Bild malen? Warum ist Energiepolitik auf EU-Ebene eigentlich wichtig? Wer entscheidet da was? Wie werden diese Dinge eigentlich in die EU-Mitgliedstaaten integriert? Weil es gibt ja immer solche Übergangsphasen, 18 Monate und so weiter. Magst du uns mal das große Bild malen, warum wir eigentlich über diese Themen sprechen sollten? Los geht's, Julia.
Genau, kann ich sehr gerne versuchen, Betonung auf versuchen, weil es einfach ein riesig großer Themenkomplex ist und es auch wahnsinnig viele Dimensionen gibt. Energie- und Klimapolitik, ich betrachte das immer ganz gerne so ein bisschen zusammen, spielen eine sehr, sehr große Rolle, würde ich mal sagen, im Gesamtgefüge der EU-Politik. Und das hat sich auch insbesondere, würde ich sagen, in den letzten 10 bis 15 Jahren immer stärker abgezeichnet, dass das Themen sind, die einfach mehr und mehr in den Vordergrund rücken. Klar, wir haben den Kontext des Pariser Abkommens, hier auch internationale Verpflichtungen der EU und einfach auch die Klimafrage, die immer dringlicher wird. Und genau, generell ist hier zu beachten bei der Klima- und Energiepolitik, dass hier die Kompetenzen geteilt sind zwischen den Mitgliedstaaten und der EU. Gemäß den Verträgen der EU ist es so, dass bestimmte Bereiche der Energiepolitik unter geteilte Verantwortung fallen, wo die Mitgliedstaaten dann auf jeden Fall zusammen im Kanon auch agieren und sich hier zusammen auf gewisse Regeln, Bestimmungen, Ziele etc. einigen müssen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch noch eine sehr starke Rolle der individuellen Mitgliedstaaten und die haben auch weiterhin in gewissen Bereichen auf jeden Fall das Recht über ihre eigenen Ressourcen, Energieressourcen, Quellen der Energieversorgung und auch mehr oder weniger Struktur der Energieversorgung zu bestimmen. Also das ist so generell dieser Zweiklang, den wir haben und auch dieser Kompromiss, der immer wieder in der Energiepolitik sich niederschlägt und die ganze Vorgehensweise prägt. Und genau, ich würde sagen, insbesondere seit der letzten Kommission 2019 haben wir mit dem Green Deal wirklich einen sehr starken Push in Richtung Klima- und Energiepolitik gesehen. Und gerade in den letzten Jahren, eben seit dem Antritt der von der Leyen-Kommission, hier auch wirklich sehr viele Impulse gehabt in der Klima- und Energiepolitik. Es hat sich sehr, sehr viel getan, was jetzt neue Richtlinien betrifft. Das werden wir heute besprechen, aber eben auch vielfältige andere Regelungen und generell auch die gesamte Vision der Europäischen Union hat sich da im Angesicht des Green Deal so ein bisschen verfestigt und neu orientiert. Es war wirklich an 2019, da im Dezember, als der Green Deal angekündigt worden ist, so ein extremer Push für eine saubere Energieversorgung. Und das hat sich dann auch in einem rasanten Tempo, würde ich sagen, in den letzten Jahren fortgesetzt. Ist sehr viel passiert. Aber man muss auch sagen, jetzt ist so der Zeitpunkt, wo es wirklich an Implementation geht. Und deswegen würde ich sagen, sind auch die anstehenden Europawahlen von großer Bedeutung, weil hier die Wähler und Wählerinnen, die Bürgerinnen und Bürger der EU so ein bisschen ein Zeichen setzen können. Ja, der Green Deal ist uns wichtig. Wir wollen, dass es hier weitergeht, dass fortgesetzt wird, was begonnen wurde. Wir sind einverstanden mit dieser vorgezeichneten Vision, dass Europa 2050 klimaneutral sein soll, dass Europa auch der erste klimaneutrale Kontinent überhaupt global gesehen sein soll. Und wir wollen, dass es hier weitergeht und wir wollen, dass hier weiter Impulse gesetzt werden. Und deswegen würde ich sagen, wäre es wichtig, wenn einem das Thema ein Anliegen ist, hier auch bei den Europawahlen ein gewisses Zeichen zu setzen, dass es hier weitergehen soll.
Kurz zum Kontext noch, du hattest gerade dieses Wort Green Deal genutzt, für die, die vielleicht das Wort nicht so kennen. Ich habe gerade nochmal nebenher nachgeschaut, das ist basiert auf dem Konzept des New Deals aus den USA, und das war eine Reihe an Programmen, die ab 1933 bis 39 implementiert wurden, um die Weltwirtschaftskrise oder die negativen Implikationen der Weltwirtschaftskrise abzufedern, und zwar in den USA. Ne? Also das war ein US-Programm, glaube ich, und das war dann namensgebend für das europäische Programm des Green New Deal.
Genau, wie du gerade gesagt hast, das war auf jeden Fall namensgebend und war auf jeden Fall auch sehr bewusst so gewählt. Also es ist eine gewisse Rhetorik oder auch Metaphorik, kann man sagen, die da, glaube ich, ganz, ganz bewusst gewählt wurde, um eben auszudrücken, dass es ein historisches Momentum jetzt sein soll, eine historische Vision. Wir haben ja auch immer wieder gehört von diesem Mann auf dem Mond Moment für die Europäische Union. Also da wurde schon in der gewählten Bild- und Wortsprache sehr stark ausgedrückt. Das ist jetzt was Historisches.
Und wahrscheinlich auch dieser Narrativ, der mit da ausgedrückt ist, dass eben der New Deal in den USA eben sehr erfolgreich war und der dafür gesorgt hat, dass die USA eben so mächtigste Staat vielleicht daraus wurde, und das wir auch gesehen haben im Zweiten Weltkrieg. Aber ganz spannend, das im Hinterkopf zu haben. Aber ja. Markus, du hast auch den Pferd
gerade gehoben. Nur noch sagen, genau, wer da Interesse dran hat, jetzt nochmal über dieses ganze Thema Green Deal mehr zu erfahren. Wir haben tatsächlich in Folge 18, also ist auch echt schon richtig lang her, mit Simone Peter vom Bundesverband Erneuerbare Energien darüber gesprochen, was genau das ist, und auch Fit for 55, diese ganzen Sachen da schon mal besprochen. Also wer da Interesse dran hat, hört da gerne nochmal rein. Aber ich habe noch eine Frage an dich, Julia. Und zwar, du hast ja gesagt, du beschäftigst dich auch mit dieser Kooperationsfrage der einzelnen EU mit Mitgliedstaaten etc. Hast du da ein Gefühl, dass das anders geworden ist jetzt in den letzten Jahren? Also, dass man da mehr Kooperation hat oder weniger? Oder wie ist da deine Einschätzung dazu? Mhm. Also jetzt in Hinblick auf die Energiepolitik vor allem.
Mhm. Auf jeden Fall eine gute Frage. Ich habe schon das Gefühl, dass das Thema wieder am Erstarken ist quasi. Vielleicht hier noch ganz kurz zum Kontext. Hier gibt es verschiedene Mechanismen auch, die von der Europäischen Union definiert wurden, wie Mitgliedstaaten eben insbesondere in den erneuerbaren Energien miteinander kooperieren können. Da gibt es einerseits die Möglichkeit der statistischen Transfers. Andererseits kann man auch gemeinsame Projekte realisieren, beispielsweise eine Offshore-Windfarm gemeinsam finanzieren, die dann in einem Mitgliedstaat steht, aber das andere Mitgliedsland unterstützt das, beispielsweise finanziell, aber auch anders. Oder man kann auch gemeinsame Support-Schemes realisieren. Und das gewinnt jetzt auf jeden Fall mit dem höheren Ambitionsniveau, was wir heute auch noch diskutieren werden, in den erneuerbaren Energien wieder an Bedeutung, weil wir hier auch sehen, dass manche Mitgliedstaaten einfach mehr Potenzial haben oder sagen wir mal, in manchen Mitgliedstaaten ist es einfach einfacher, Projekte zu realisieren. Da tut sich jetzt auch wieder Potenzial auf. Aber auch, was man nicht unterschätzen darf, sind so informelle Diskussionsforen Foren, die geschaffen wurden, um den Mitgliedstaaten Austausch zu ermöglichen. Also wir haben ja jetzt wirklich eine sehr komplexe Regulatorik in sehr, sehr vielen Bereichen, sei es in den erneuerbaren Energien, aber auch in der Energieeffizienz. Und hier ist es auch sehr, sehr wichtig, einfach den Rahmen und die Möglichkeit für Mitgliedstaaten zu schaffen, miteinander ins Gespräch zu kommen, während sie ihre nationalen Richtlinien ausformulieren, ausarbeiten etc., hier auch Best Practices auszutauschen. Also ich würde auf jeden Fall unterschreiben, ja, das Kooperationsthema gewinnt wieder mehr an Fahrt und mehr an Stellenwert, zum Glück.
Okay, dann lass uns doch direkt einfach reinsteigen und zwar kurz mal zum Überblick. Wir machen als erstes die Energy Performance of Building Directive. Das ist ein krasser Mouthful. Danach gucken wir uns die Erneuerbare Energien Direktive an, die Renewable Energy Directive. Und als drittes schauen wir uns noch die Energy Efficiency Directive, also die Energieeffizienz Direktive an. Aber Markus hatte ja am Anfang gesagt, dass es eine kollaborative Folge sein wird. Deswegen gebe ich das Wort als erstes jetzt an Markus. Wir fangen an mit der Energy Performance of Building Directive. Markus, schieß mal los.
Ja, es ist die neueste Richtlinie tatsächlich. Ganz spannend. Die ist jetzt vor 3 Tagen in Kraft getreten, also gilt ab dem 28. Mai 2024, das heißt wirklich ganz, ganz, ganz aktuell. Und da ist es so, dass die ganze, ja, wie oft eben bei Richtlinien innerhalb von einer gewissen Zeit in nationales Recht umgesetzt werden muss. Das heißt, in Deutschland haben wir jetzt Zeit bis Mai 2026 oder auch die anderen Mitgliedstaaten. Und das grundsätzliche Ziel steckt eigentlich auch in diesem Titel drin. Also es geht darum, die Steigerung Energieeffizienz des Gebäudebestands und Erreichen eines emissionsfreien Gebäudebestands bis zum Jahr 2050. Und da stehen jetzt tatsächlich ein paar relativ interessante Sachen drin, die sich auch nochmal verschärft haben gegenüber der bisherigen, also es ist eine Novelle, die gab es auch schon mal, diese Richtlinie. Und das Erste, was vielleicht ganz spannend ist, sind die sogenannten Minimum Energy Performance Standards, kurz MEPS oder auf Deutsch energetische Mindesteffizienzstandards. Da wurde nämlich extrem viel darüber diskutiert. Und zwar die Idee dahinter ist, dass man sagt, die Gebäude, die am schlechtesten performen, also die Gebäude, die im Prinzip die schlechteste Hüllqualität haben oder eben die meiste Energie verbrauchen, dass man die zuerst anpacken sollte und dass da eben auch Verpflichtungen dafür geben soll, diese zu sanieren oder eben Energieträger, also ja, Wärmeerzeuger im Prinzip zu tauschen. Das Ganze war in der Diskussion auch für Wohngebäude mal diskutiert worden, kam jetzt aber nicht so, sondern es gilt nur für Nicht-Wohngebäude. Und da ist es jetzt so, dass bei den Nicht-Wohngebäuden bis 2030 16% der schlechtesten Nicht-Wohngebäude saniert werden müssen. Also das heißt, jetzt aktuell müssen die Mitgliedstaaten festlegen, was ist unser Schwellenwert, also welcher Wert liegen 16% der Gebäude, der Nicht-Wohngebäude darunter und welche Wert liegen eben dann die restlichen 84% darüber. Und dann bis 2030 müssen diese 16 schlechtesten Prozent dann über diesen Schwellenwert hinauskommen. Das heißt, es ist eigentlich Verpflichtung im Prinzip für die 16 schlechtesten Prozent dann eben was umzusetzen. Das Ganze steigert sich dann auch noch. Da gibt es auch noch Werte für 2033, wo dann nochmal ein bisschen ambitionierter ist. Und ja, also wie ich gesagt habe, für Wohngebäude gibt es das im Prinzip nicht. Aber was tatsächlich ganz spannend ist, ist, dass in den Mitgliedstaaten auch Ziele festgelegt werden sollen, eben für den gesamten Gebäudebestand. Da ist nicht ganz klar definiert, wie jetzt das Ganze erfüllt werden soll. Es ist nur quasi, dass es erfüllt werden soll. Und da ist das Ziel, dass wir bis 2030 im Vergleich zu 2020, also da kommen wir auch später nochmal drauf in den anderen Richtlinien, dass jetzt ganz oft auch 2020 eben so ein relevanter Wert ist und gegenüber 2020 was erfüllt werden muss. Ja, und bei den Gebäuden ist es so, dass eben bis 2030 der Primärenergieverbrauch um 16% gegenüber 2020 abnehmen soll. Und dann bis 2035 nochmal ein bisschen mehr, das sind so zwischen 20% und 22% sein. Aber das heißt im Prinzip, dass da jetzt relativ stark diese Ziele jetzt auch schon festgeschrieben sind, wo will man denn eigentlich hin mit dem Gebäudebestand. Und noch eine spannende Sache, weil ich das jetzt gerade eben auch mit diesen Mindestenergieeffizienzstandards in den Nichtwohngebäuden erwähnt habe. Da gibt es nämlich auch für den Gesamtwohngebäudebestand noch so eine Klausel oder beziehungsweise was gelten muss. Und zwar, dass mindestens 55% des Rückgangs des Primärenergieverbrauchs, also das, was ich gerade gesagt habe, das Ziel 16% Reduktion bis 2030, dass das basierend auf der Renovierung bzw. Sanierung der 43 schlechtesten Prozent der Gebäude erfüllt werden muss. Und da, genau, ist auf jeden Fall im Prinzip dann jetzt doch so indirekt reingekommen, dass man sich schon mit diesen schlechtesten Gebäuden beschäftigen muss. Die Idee dahinter ist im Prinzip einfach, dass ganz schlechte Gebäude, wenn man da was macht, dann kann man halt relativ viel einsparen, also auch in absoluten Werten einfach. Und wenn man bei einem Gebäude, was generell schon okay ist, im Prinzip nochmal was macht, dann kann man da vielleicht auch nochmal, ich weiß nicht, 20-30% einsparen, aber diese 20-30%, die sind halt einfach deutlich weniger als bei dem absoluten von den relativ schlechten Gebäuden. Also das ist so ein bisschen, sage ich mal, so der einer der Kernelemente, würde ich sagen. Und dann gibt's eben noch so ein paar flankierende Sachen, die vielleicht auch ganz spannend sind. Es ist auch definiert, dass Neubauten als Null-Emissionsgebäude ausgestaltet werden müssen. Das heißt, die Gebäude dürfen vor Ort keine CO2-Emissionen mehr haben und sollen im Prinzip in der Lage sein, dann auch ihren Verbrauch durch Erzeugung, Speicherung, erneuerbare Energien etc. Dann vor Ort zu versorgen beziehungsweise auch noch beim Bedarf anzupassen. Und das Ganze gilt, also diese Null-Emissionsgebäude für Neugebäude, also für alle, die neu errichtet werden, ab dem 01.01.2028 für neue Gebäude der öffentlichen Hand. Das heißt, öffentliche Gebäude müssen in 4 Jahren, also nicht mal ganz 4 Jahren, Null-Emissionsgebäude sein. Und ab dem 01.01.2030 dann für alle Gebäude. Also dann auch tatsächlich für generell Gebäude, die dann errichtet werden. Es gibt natürlich immer Ausnahmeregelungen, wie immer, und es wird ja jetzt auch nochmal in nationales Recht umgesetzt. Das heißt, das wird dann auch nochmal spannend. Und ja, genau, und vielleicht noch 2 Sachen, die auch ganz interessant sind, ist das eine, sind die Renovierungspässe, diese Renovation Passports. Da haben wir in Deutschland eigentlich schon ein System, was es gibt, die individuellen Sanierungsfahrpläne, das ist der nächste Zungenbrecher. Genau, und die haben wir in Deutschland eigentlich schon implementiert. Und da ist es jetzt, dass es eben in der gesamten EU auch ausgerollt werden soll. Das Ganze soll basierend auf im Prinzip einem Vorortbesuch von Sachverständigen erfolgen, dass dann vor Ort sich angeschaut wird, was kann man denn an diesem Gebäude sinnvollerweise machen, was sind die Sanierungsschritte, also dass einfach ein Fahrplan besteht für das Gebäude, wie erreicht man denn ein CO2-neutrales Gebäude bis zu einem gewissen Jahr, also spätestens eben 2050 für die EU. Und der zweite Aspekt, der noch neu drinsteht, sind die Energieausweise. Das haben wir ja jetzt auch in Deutschland schon. Also habt ihr ja bestimmt schon, wenn ihr euch mal eine Wohnung gemietet habt oder gekauft habt oder wie auch immer, oder ein Haus, diese Energieausweise, die man auch von den Kühlschränken kennt, also diese Einteilungen in diese Kategorien von A bis G und dann diese Striche dran, dass man sieht einfach, wo dieses Gebäude zu verorten ist. Und genau das soll jetzt eben auch flächendeckend in der EU verpflichtend sein, dass man als Indikator einfach weiß, okay, wie performt denn eigentlich dieses Gebäude im Vergleich zu anderen? Und das Interessante dabei ist, dass das Ganze jetzt neu skaliert werden soll. Und zwar, dass diese Skala komplett ausgeschöpft wird, also von A bis G. Das heißt, A sind die Null-Emissionsgebäude und G sind eben die schlechtesten Gebäude im nationalen Gebäudebestand. Das heißt, dass diese Energieausweise dann aber auch zwischen den unterschiedlichen Mitgliedstaaten anders sein können. Also das heißt, dass in Deutschland beispielsweise ein Gebäude, was bei uns in Kategorie, ich weiß nicht, C eingeteilt ist, dass das in einem anderen Land dann in Kategorie D oder vielleicht in B drin sein kann, weil einfach der Gebäudebestand in dem anderen Land anders ist. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir in Deutschland vergleichsweise, also jetzt zu Italien oder Frankreich oder jetzt eben unseren anderen Staaten drumherum ein bisschen besseren Gebäudebestand haben. Das heißt, da könnte sich dann Verschiebungen ergeben. Und es sollen eben noch weitere Indikatoren dann auch ausgewiesen werden in diesen Energieausweisen. Also zum einen eben die Gesamtenergieeffizienz, aber auch beispielsweise Primärenergieverbrauch, Endenergieverbrauch, wie viel Prozent erneuerbare Energien am Standort erzeugt wird, Treibhausgasemissionen und auch das Ganze nochmal als Lebenszykluswert, also dass man dann auch weiß über die komplette Lebenszyklus des Gebäudes, was da dann so verbraucht wird. Und dann haben wir noch so ein paar flankierende Sachen in der Richtlinie drin, die eigentlich auch interessant sind. Zum einen für Solarenergieproduktion, also dass da jetzt neue Vorgaben gibt, dass Solarenergie auch gefördert werden soll und auch gefordert werden soll. Dann Thema Ladestation für E-Autos, Gebäudeautomation, es sollen zentrale Anlaufstellen für Information und Beratung geben. Und was ich persönlich jetzt aus Forschungsperspektive noch ganz spannend finde, ist noch eine Datenbank zu der Gesamtenergieeffizienz. Das heißt, es sollen nationale Datenbanken geschaffen werden, wo dann eben auch wirklich mal richtig verlässliche Gebäudedaten hinterlegt sind, dass man dann auch wirklich weiß, wie ist denn eigentlich der Gebäudebestand in den jeweiligen Mitgliedstaaten, wie performt der? Weil wir haben ja die Energieausweise jetzt echt schon in Deutschland eine ganze Weile. Ich habe es jetzt gerade nicht ganz im Kopf, was war vor 2010 oder um 2010 rum auf jeden Fall, wo die eingeführt worden sind. Und da habe ich mich damals schon gewundert, also warum die eigentlich nicht erfasst werden und man daraus dann eine Datenbank im Prinzip bildet, weil das wäre die perfekte Datenbasis dafür, um dann einen guten Überblick zu bekommen. Aber genau, das soll jetzt auf jeden Fall eben auch gemacht werden, dass es eben eine Datenbank für diese Gesamtenergieeffizienz gibt.
Liebe Julia, hast du diesem Monolog von Markus mal etwas beizutragen,
beizufügen? Ich wollte gerade sagen, ja, ich habe jetzt hier alles einmal durchgeritten, monologisiert. Das war vielleicht wenig Gespräch, aber gut, so ist es manchmal, ne?
Ich glaube, das war schon sehr komplett, natürlich, genau. Vielleicht ein Punkt, der noch relevant und interessant sein könnte, ist, dass wir jetzt, das werden wir bei allen drei Direktiven im Vergleich sehen, dass wir hier immer mehr Querverbindungen und Interaktionen zwischen den Direktiven haben, die es auch früher schon gegeben hat, natürlich bis zu einem gewissen Grad. Aber jetzt ist das Ganze noch relevanter geworden, wo sich auch die Direktiven teilweise aufeinander beziehen. Und gerade bei den drei Direktiven, die wir uns heute hier anschauen, ist das sehr stark der Fall. Also hier hat man unterschiedliche Überlappungen und Interaktionen.
Ich hatte noch eine Frage, die mir gerade noch in den Kopf gekommen ist. Und zwar ist es ja so, dass bei der EPBD, also bei der Energy Performance of Building Directive, von der wir jetzt gerade sprechen, da hast du, Markus, gesagt, dass die Regierung, glaube ich, 24 Monate hat, also bis, was hast du gesagt, Mai 26?
Genau, zwei Jahre, ja.
Das umzusetzen in nationales Recht. Bei der Renewable Energy Directive sind es, glaube ich, 18. Aber unabhängig davon gibt es bei diesen Übersetzungen ja, wenn ich es richtig erinnere, immer relativ wenige Vorgaben, wie das dann übersetzt wird. Also was gibt es denn für Möglichkeiten, dass das dann tatsächlich auch erreicht wird? Also sehen wir da jetzt eine riesige Lawine an wieder mal Finanzierungsunterstützung von der deutschen Bundesregierung da auf alle Häuslebesitzer zukommen? Oder gibt es andere Möglichkeiten, wie man das vielleicht auch erreichen kann? Gibt es da schon Diskussionen zu, wie das in Deutschland umgesetzt wird?
Ja, also genau, was auf jeden Fall gemacht werden wird, ist nochmal eine Novelle des Gebäudeenergiegesetzes. Das ist auch tatsächlich schon angekündigt für 2025. Ich habe da ehrlich gesagt keine Einschätzung drüber, ob die Bundesregierung nochmal dieses Gebäudeenergiegesetz wirklich anfassen will. Sie haben es gesagt. Und da kann man natürlich genau solche Sachen damit reinbringen. Also es sind ja durchaus auch Verpflichtungen in der EPBD eben drin, die dann da eingeführt werden können. Beispielsweise eben sowas wie die Null-Emissionsgebäude, diese Vorgaben oder auch für diese Mindesteffizienzstandards, die ich jetzt gesagt habe, für die Nichtwohngebäude, die dann erfüllt werden müssen oder auch eben das für den Sanierungsfahrplan, Energieausweise, diese neuen Anforderungen. Also das kann man da, glaube ich, alles relativ gut damit abdecken. Aber gerade jetzt für dieses Ziel, dass der Primärenergieverbrauch des Wohngebäudebestands, ich glaube, das ist ja wie gesagt so ein Kern, dass der Primärenergieverbrauch des Wohngebäudebestands bis 2030 um 16% gegenüber 2020 abnehmen soll. Das kann man natürlich ja über andere Vorgaben wieder in das Gebäudeenergiegesetz reinbringen, also durch noch ambitioniertere Vorgaben beispielsweise bei Sanierungen. Das heißt, wenn saniert wird, dann muss besser saniert werden oder aber durch solche Förderprogramme. Also, dass man versucht, durch Förderprogramme eben genau das anzureizen, dass man das dann erreicht. Aber ich glaube, da gibt es eben mehrere Wege und ich bin mir nicht sicher, ob man sich das nächstes Jahr, also ich bin gespannt, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Regierung sich das nochmal antun wird, dieses Gebäudeenergiegesetz nochmal so groß aufzumachen und da so viele Sachen nochmal reinzubringen, weil das hat ja letztes Jahr ja schon sehr, 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 sehr große Probleme verursacht, diese ganze Diskussion ums Gebäudeenergiegesetz.
Das war alles um den Heizhammer herum, oder?
Genau, also das war quasi um diese 65% erneuerbare Energien für neu eingebaute Heizungen. Das war ja der große Aufreger letztes Jahr. Und ja, ich könnte mir vorstellen, wenn dann eben jetzt nochmal neue Vorgaben kommen, dass dann neue Vorgaben, wenn Gebäude saniert werden, dass dann bessere Sanierungstiefen erreicht werden müssen, dass das wahrscheinlich auch ein bisschen wieder Diskussionsbedarf geben könnte.
Die Frage ist natürlich auch, wenn wir nächstes Jahr im Oktober die Bundestagswahl haben, dann, und das vorher nicht mehr angefasst wird, dann dauert es ja, bis der Bundestag sich wieder konstituiert. Dauert ja meistens 2-3 Monate und bis die dann wirklich anfangen zu arbeiten, ist vielleicht Februar und dann muss das alles umgesetzt werden bis Mai. Das geht ja nicht in 8 Wochen. Könnte sein, dass wir da, oder ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht dann eben auch da in eine Verzögerung reinlaufen. Das kommt, das darf man ja eigentlich nicht, aber das kommt ja auch immer mal wieder vor. Mal gucken, wie sich das dann regeln lassen wird. Wollen wir zur nächsten Directive weitergehen, ihr Lieben? Ja? Okay, dann die Frage geht an Julia. Und zwar geht es jetzt um deine Directive, und zwar die Renewable Energy Directive. Die, da war es so, wenn ich mich recht erinnere, dass die, genau, die ist auch 2023 revised worden, also letztes Jahr. Es gibt 18 Monate Zeit zur Umsetzung und da ist eben Hauptkernteil ist der Anteil der erneuerbaren Energien bis 2030, bis 2050, und der wurde substanziell angehoben. Gib uns mal einen Überblick, was steht in dieser Directive drin und was ist in der Directive neu, also was wurde letztes Jahr neu reinverhandelt und verabschiedet?
Ja, sehr gerne, genau. Also grundsätzlich geht es halt bei der Erneuerbaren Energien-Direktive darum, ein System und Regelwerk und Rahmen für die erneuerbaren Energien zu schaffen. Wie gesagt, ist das jetzt die dritte Fassung der Erneuerbaren Energien-Direktive. Die RED II kam 2018 in Kraft. Und wie du gerade gesagt hast, Julius, die RED III, von der wir mittlerweile sprechen, ist dann 2023 im letzten Quartal in Kraft getreten. Und es handelt sich dabei, kann man sagen, um eine sehr umfassende Sammlung von Zielen, Maßnahmen, Regeln zur Nutzung, Förderung von erneuerbaren Energien. Und wie gerade angesprochen von dir, hat sich das Ambitionslevel ziemlich drastisch erhöht, jetzt im Vergleich zur RED II. Und zwar von 32% erneuerbare Energienanteil am Gesamtenergieverbrauch der EU auf 42,5%, was schon eine massive Erhöhung ist. Und zusätzlich dazu gibt es auch noch ein freiwilliges Top-up für die Mitgliedstaaten von 2,5%. Das heißt, damit würde sich dann dieser Anteil nochmal auf 45% erhöhen. Zusätzlich zu diesem übergeordneten Ziel, was verbindlich ist für die gesamte EU, gibt es dann noch sektorbezogene Unterziele. Für den Verkehrssektor, für Industrie, für Gebäude und auch Wärme und Kälte. Hier vielleicht kurz zusammengefasst die wichtigsten Ziele. Es gibt generell immer indikative Ziele, also Richtwerte und Richtziele und auf der anderen Seite verbindliche Ziele. Also das ist wichtig, da zu unterscheiden. Vielleicht fangen wir mit dem Verkehrssektor an. Da ist es so, dass die Mitgliedstaaten noch die Wahlmöglichkeit haben. Also sie können sich einerseits dafür entscheiden, ein verbindliches Ziel für die Verringerung der Treibhausgasintensität einzuführen oder einen Mindestanteil von Energie aus erneuerbaren Quellen. Das wäre die zweite Möglichkeit. Dann in der Industrie gibt es einen Richtwert, der ist nicht verbindlich, also indikativ für die jährliche Steigerung bei der Nutzung von erneuerbaren Energien von 1,6%. Also pro Jahr soll die Nutzung von erneuerbaren Energien in der Industrie um diesen Prozentsatz hinaufgehen. Und dann gibt es in der Industrie auch noch ein Unterziel für die Nutzung von Wasserstoff. Und zwar sollen bis 2030 42% des in der Industrie verwendeten Wasserstoffs aus erneuerbaren Brennstoffen nicht biogenen Ursprungs stammen, also die sogenannten RFMBOs. Dieser Prozentsatz soll dann bis 2035 sogar auf 60% erhöht werden. Und dann haben wir auch noch in der Wärme und Kälte Ziele für den Sektor. Und zwar soll dort der durchschnittliche jährliche Mindestanstieg für die Nutzung von erneuerbaren Energien bis 2026 um 0,8% pro Jahr raufgehen. und dann von 2026 bis 2030 sogar um 1,1%. Und dann gibt es noch ein indikatives Ziel für die Gebäude. Soll sich der Anteil bis 2030, der EE, der Erneuerbare Energienanteil, auf 49% erhöhen.
Was ich mich frage, wenn ich das so lese, Julia, ist ja, dass du jetzt von diesem Ziel 42,5% bis 2030 gesprochen hast und von diesem Top-up. Jetzt ist es ja so, dass es Länder gibt, wie auch Deutschland, bei denen, wo wir viel ambitioniertere Ziele haben. Also Ziel bis 2030 in Deutschland ist, glaube ich, 80% erneuerbare Energien und das steht, glaube ich, in der Novelle des Klimaschutzgesetzes 21. Jetzt sagst du von auf der europäischen Ebene haben wir nur dieses Ziel von 42,5% beziehungsweise 45%. Kannst du sagen, wie die so hintereinander agieren? Also warum haben wir jetzt so ein Ziel auf Europaebene und ein viel ambitionierteres Ziel auf Deutschland-Ebene? Heißt es, dass wir in Deutschland dann eben hoffentlich dem deutschen Ziel weiterfolgen? Oder was bedeutet das auch, was vielleicht in anderen Ländern passiert? Haben die nicht so ambitionierte Ziele? Und insgesamt kommen wir dann hoffentlich auf diese 42,5% auf EU-weit.
Ja, also da sprichst du auf jeden Fall was Wichtiges an. Und zwar, dass eben dieses übergeordnete, verbindliche EU-Ziel ein kollektives Ziel ist. Das heißt, alle Mitgliedstaaten müssen da dazu beitragen. Und jedes Mitgliedsland muss seinen Beitrag leisten. Und klar, da gibt's natürlich unterschiedliche Ambitionsniveaus, unterschiedliche nationale Pläne. Das Ganze funktioniert so, dass die Mitgliedstaaten hier nationale Beiträge quasi leisten müssen, um dieses kollektive Ziel zu erfüllen. Und dafür gibt's auch eine Formel, die ist eine indikative Formel, die ist festgelegt in der Governance-Verordnung in einem der Annexe, Annex 2, glaube ich. Und damit lässt sich für jedes Mitgliedsland auf Basis der erneuerbaren Potenziale, auf Basis des GDPs, es gibt auch einen Flatrate-Beitrag und auch auf Basis der Interconnection-Levels quasi berechnen, was dieser Beitrag sein soll. Und klar, das ist ein komplexes Zusammenspiel von unterschiedlichen nationalen Ausrichtungen. Wir haben ja natürlich hier ganz unterschiedliche Prioritäten auch in der Energiepolitik. Staaten, die noch stärker in Richtung Nuklearenergie gehen, andere Staaten, die dies dezidiert ausschließen für die Zukunft. Aber so ergibt sich quasi im Zusammenspiel zwischen den nationalen Beiträgen dann dieses Gesamtziel und der EU, der Kommission wiederum kommt hier eine Kontrollfunktion zu. Also die achtet genau darauf, inwiefern die Mitgliedstaaten dann auch tatsächlich on track sind mit diesen Beiträgen und weder Ambitionsgaps noch Implementierungsgaps auftreten.
Genau, und dann hätte ich, glaube ich, nochmal die Frage mit diesem Top-Up. Du hattest jetzt gerade über dieses Top-Up gesprochen, 2,5%, 1,5 Grad, 2,5 Grad, 2,5%. Unter welchen Bedingungen oder unter welchen Voraussetzungen würde sich denn ein Staat jetzt dafür entscheiden, zu sagen, nee, wir machen nicht das, wir gehen nicht auf die 42,5, sondern gehen auf die 45%, um da einen Beitrag zu leisten. Erst recht, weil du ja gesagt hast, dass das eigentlich auf jeden spezifischen Staat runtergerechnet wird, wie viel Beitrag die leisten müssten. Also kannst du dieses Top-Up noch mal ein bisschen erklären?
Mhm, ja, klar. Also generell, wie ist das Top-Up hineingekommen oder hineinverhandelt worden in die Direktive? Klar, die Verhandlungen insbesondere für das übergeordnete EE-Ziel, die sind immer sehr, sehr hitzig auch. Und man muss sich vorstellen, es ist halt ein komplexes Zusammenspiel von Rat, Kommission und Parlament, die da jeweils ihre Positionen einbringen. Die einen ambitionierter, die anderen etwas weniger ambitioniert. Und hier war eigentlich in der Diskussion komplett auf 45% zu gehen, hat sich aber in den Verhandlungen dann nicht halten können. Und dieses 2,5 Top-Up ist mehr oder weniger so ein Kompromiss, wie man denn doch auf ein höheres, noch höheres Ambitionslevel hinkommen könnte. Wie muss man sich das jetzt vorstellen, wie diese 2,5% Top-Up implementiert werden könnten? Da muss man auch sagen, da wird auf jeden Fall auch der EU, der Kommission eine zentrale Rolle zukommen durch verschiedene EU-Instrumente, die hier Anreize schaffen könnten. Beispielsweise gibt es hier den Renewable Energy Financing Mechanism, wo quasi eingezahlt werden kann von Mitgliedstaaten, die hohes Potenzial zur Verfügung haben und dieses auch gerne nutzen möchten. Das wäre beispielsweise eine Möglichkeit, hier noch zusätzliche Projekte, zusätzlichen Ausbau anzureizen, der sonst, wie du richtig gesagt hast, wahrscheinlich eher weniger passieren würde.
Ich hätte noch eine Frage Richtung dem öffentlichen Sektor, weil ich habe das ja vorhin gesagt, bei der Gebäuderichtlinie ist es so, dass der öffentliche oder ja die öffentlichen Gebäude nochmal ein bisschen ambitionierter sein sollen. Wir kommen später ja nochmal zur Effizienzrichtlinie. Da ist es auch so, dass der öffentliche Sektor sehr ambitioniert jetzt agieren muss und viel machen muss. Gibt es sowas bei der erneuerbaren Richtlinie auch? Also dass der öffentliche Sektor, öffentliche Gebäude, wie auch immer, andere Ziele erreichen müssen als der Rest oder ambitioniertere?
Also dezidiert ambitioniertere Ziele gibt es nicht, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, findet sich das auch immer wieder im Wortlaut der erneuerbaren Energien-Richtlinie, dass hier durchaus quasi stärkere Ambitionen angereizt werden soll und halt eben auch diese Vorbildwirkung ausgeschöpft werden soll.
Ja, genau, diese Vorbildfunktion der Gebäude, ja, oder ja, generell Vorbildfunktion eben von der öffentlichen Hand ist ja schon auch immer so ein Thema. Okay, aber haben wir sonst noch, ich glaube, wir haben dich gerade eben ein bisschen unterbrochen, aber waren noch andere Themen, die du als berichtenswertes empfindest aus der erneuerbaren Richtlinie?
Genau, also ich hatte jetzt eigentlich in erster Linie nur mal die Ziele genannt, aber wie gesagt, neben den Zielen gibt es noch eine Vielzahl an anderen Maßnahmen und Regeln, die auch in der Erneuerbaren Energien-Direktive verankert sind. Ich werde jetzt nur ein paar der Themen nennen. Es gibt wirklich ganz, ganz viele, die spannend sind. Aber es hat sich in der RED III jetzt auch einiges getan in Bezug auf den beschleunigten Ausbau von erneuerbaren Energien. Gerade das Tempo im Ausbau ist ja in vielen Mitgliedstaaten ein großes Thema. Hier auch Deutschland, Österreich eingeschlossen, weil es hier sehr lange, komplexe Genehmigungsverfahren gibt. Da hat sich jetzt auf jeden Fall einiges in der RED III getan im Hinblick auf die Vereinfachung und verpflichtende Verkürzung von Genehmigungsverfahren, hier wieder aufgespalten nach Technologien und auch Kapazitäten. Aber auf jeden Fall unter dem Strich ist ein enormer Anschub, was Genehmigungsverfahren betrifft. Zusätzlich gibt es auch die sogenannten Beschleunigungsgebiete jetzt. Ist auch, glaube ich, schon durch die Medien gegangen. Das sind eben Gebiete, Flächen, die als besonders geeignet anzusehen sind, eben hier den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Und hier entfällt dann auch unter gewissen Voraussetzungen und Umständen beispielsweise die Umweltverträglichkeitsprüfung. Das heißt, hier gibt es spezielle Vorgaben, also alles in Richtung Tempo erhöhen, Ausbau, genau. Und auch noch weitere Vereinfachungen im Genehmigungsprozess, beispielsweise hier verstärkt in Richtung Digitalisierung zu denken. Wie können Genehmigungsverfahren auch, das nennt sich dann One-Stop-Shop in der Direktive, quasi aus einer Hand organisiert werden, dass man hier nicht mehrere Anlaufstellen hat, das heißt, dass alles für die Antragstellenden möglichst einfach wird und auch hier Überlegungen in Richtung Skills. Klar, wenn wir hier jetzt eine große Anzahl von Genehmigungsverfahren in kurzer Zeit bewerkstelligen müssen, erfordert das auch die dementsprechenden Kompetenzen bei den Arbeitskräften. In diese Richtung gibt es sehr viel jetzt in der RED III neu drinnen.
Julia, es ist ja so, dass wir, wenn wir uns Transitionen anschauen, wie die Energiewende ja auch eine Transition ist, dass wir dass es da manchmal eine Abwägung gibt, die wir zu treffen haben zwischen Geschwindigkeit und zwischen Gerechtigkeit. Und wir sehen ja, dass wenn wir große Infrastrukturprojekte schnell implementieren, dass dann eben im Zweifel ja lokale Communities auf der Strecke bleiben, weil die nicht ausreichend mit in die Prozesse integriert worden sind zum Beispiel. Und dass es dort eben auch dann die Möglichkeit gibt, dass es da vielleicht auch Demokratie oder Politikverdrossenheit gibt. Jetzt sagst du, dass in der RED 3 relativ viel gemacht wurde, um diese Verfahren zu beschleunigen und zum Beispiel auch, du hast, glaube ich, von Umweltverfahren, glaube ich, gerade genannt, die dann eben nicht durchgeführt werden müssen. Siehst du da Herausforderungen? Also auf der einen Seite ist ja gut, dass der Ausbau beschleunigt wird, aber siehst du eben auch Herausforderungen mit diesen neuen Entscheidungen, die vielleicht dafür sorgen können, dass wir vielleicht Gerechtigkeit in dieser Energiewende, dass die ein bisschen auf der Straße liegen bleibt. Was ist da deine Einschätzung?
Ja, sprichst du auf jeden Fall auch ein sehr wichtiges Thema an. Ich glaube, das können wir jetzt im gesellschaftlichen Diskurs auch schon sehen. Klar, auf der einen Seite hat man die große Dringlichkeit der Sache und der Klimakrise, die einfach immer dringlicher wird und wir haben immer weniger Zeit. Daher diese Vorstöße in Richtung Tempo erhöhen. Aber klar, auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, oder wird es immer wichtiger, auch hier breite Einbindung der Gesellschaft zu ermöglichen. Und das hat sich auch schon unter den Verhandlungen so ein bisschen abgezeichnet, dass das hier ein Punkt ist, wo viel Diskussion ist. Und man sieht es auch momentan in den nationalen Energie- und Klimaplänen der Mitgliedstaaten, wo hier auch auf jeden Fall sehr, sehr viel Diskussion genau zu diesem Punkt ist. Also ja, ich bin auch der Meinung, dass wir da auf jeden Fall noch einen breiten Diskurs brauchen und Augenmerk auf dieses Thema legen sollten.
Aber spezifisch bei diesen Dingen, die jetzt gerade beschleunigt werden, siehst du da spezifische Herausforderungen oder kann man das noch nicht so richtig sehen, weil wir ja jetzt wieder 18 Monate haben, um das zu implementieren in Deutschland zum Beispiel und dass man dann erst sieht, wo jetzt vielleicht der Prozess so beschleunigt wird, dass es dann eben dort zu Herausforderungen, wenn es mit der lokalen Bevölkerung geht, dann ja, kommen könnte.
Ich hatte ja schon erwähnt, dass auch für gewisse Regelungen sogar vorgeschobene Zeitfristen gibt und die Beschleunigungsgebiete gehören da auch dazu. Also hier muss sogar ein bisschen schneller agiert werden von den Mitgliedstaaten. Also auf jeden Fall, diese Diskussion ist schon voll in Gange gekommen, auch mit Umweltverbänden etc., die sich hier einschalten. Bin da nicht so ganz tief drinnen, aber das ist auf jeden Fall eine Diskussion, die schon im Gange ist und auch eine sehr wichtige Diskussion auf jeden Fall.
Ja. Ich hätte noch zwei Fragen dazu. Die eine, wie das jetzt tatsächlich umgesetzt wird. Julius hatte gerade vorhin ja bei der IPBD gefragt, wie das implementiert wird. Und da ist ja natürlich das Gebäudeenergiegesetz sehr zentral. Wie ist es denn bei der erneuerbaren Richtlinie? Also was gibt's denn da auf deutscher Ebene und ist schon absehbar, wie das dann implementiert wird auf deutscher Ebene? Also sowohl von Gesetzen, Förderprogrammen, was auch immer.
Genau, da ist auf jeden Fall auch schon einiges in Gang gekommen. Und wie du vorhin schon gesagt hast, gibt es hier quasi die eine Schiene, die jetzt die Gesetzgebungsprozesse betrifft, also hier zu schauen, welche bereits bestehenden Gesetze müssen eventuell angepasst werden, müssen nochmal aufgemacht, angefasst werden, wo gibt es auch Bedarf, neue Gesetze hier zu schaffen. Und auf der anderen Seite hat man natürlich dann Förderprogramme, Aktionsprogramme etc. Was sich hier auf jeden Fall schon abzeichnet, ist im Planungs- und Genehmigungsrecht ist schon sehr, sehr viel passiert. Und hier gab es schon weitreichende Änderungen, die vorgeschlagen wurden für das Erneuerbare-Energien-Gesetz, auch im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, im Baugesetzbuch sind Anpassungen notwendig, im Raumordnungsgesetz, aber auch im Windenergie-Flächenbedarfsgesetz, im Bundesemissionsschutzgesetz. Also man sieht wirklich, dass tritt dann oder das löst dann so einen Domino-Effekt aus, sobald man mal eine Sache anfasst. Genau, geht's dann los und ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Unterfangen jetzt für die nationalen Administrationen, hier zu evaluieren, wo besteht der Handlungsbedarf, bis wann, was sind auch so die Zeitfristen. Und genau, ich hatte ja auch schon die nationalen Energie- und Klimapläne erwähnt. Also hier wird jetzt auch Ende Juni eine Aktualisierung fällig von den Mitgliedstaaten. Auch hier müssen die Mitgliedstaaten schon die neuen Bestimmungen aus den Direktiven einflechten und hier auch schon quasi darlegen, wo Änderungsbedarf besteht und was an Gesetzen, was an Förderprogrammen etc. angefasst werden muss. Genau.
Und das muss jetzt alles noch vor der nächsten Bundestagswahl umgesetzt werden, weil wir das, also weil diese Direktive ja schon 23 oder wurde, nee, doch, 23
ist verabschiedet worden, Ende 23, genau,
ja. Ende 23, genau. Also nur noch mal dahin zu schauen.
Genau,
also
bei der RED ist es so, dass die im Prinzip bis Frühjahr 25 schon umgesetzt sein muss. Da gibt es nur 18 Monate Frist für die Mitgliedstaaten, genau, ab dem Inkrafttreten. Also auf jeden Fall sehr, sehr zeitkritisch auch, ja.
Dann gehen wir davon aus, dass wahrscheinlich ganz viele Kolleginnen und Kollegen im BMWK gerade daran arbeiten, einfach um dafür zu sorgen, dass Deutschland kein Vertragsverletzungsverfahren durch die Kommission dann erleiden wird. Ja, hoffen wir, dass das bald effizient umgesetzt wird. Okay, ihr Lieben, dann lasst uns doch die dritte Direktive noch anschauen. Und wir haben jetzt ja die Gebäudedirektive angeschaut, wir haben die Erneuerbare Energien-Direktive angeschaut und jetzt wollten wir noch die Energieeffizienz-Direktive anschauen, die EED, die Energy Efficiency Directive. Und Markus, du hast da in den letzten Monaten tatsächlich einiges an Zeit mit verbracht, weil du da in einem Beratungskonsortium mit dabei warst. Kannst du uns ein bisschen einführen, was ist die EED, was steht drin? Und natürlich nur in dem Rahmen, wie du das öffentlich dich äußern darfst. Kein interner Verraten, bitte.
Los geht's. Ja, nein, alles gut. Genau, also es ist tatsächlich so, also die Erneuerbare Energieeffizienzrichtlinie auch, da ja, Ziel steht im Prinzip wieder im Titel drin. Also es geht darum, die Förderung, die Steigerung der Energieeffizienz und vor allem auch eben Sicherung der Versorgungssicherheit. Und das ist vielleicht nochmal so ein bisschen ein spannender Punkt, der jetzt eben gerade im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine jetzt auch nochmal deutlich an Relevanz gewonnen hat. Also die Versorgungssicherheit in Europa eben auch sicherzustellen. Und das Ganze zielt eben, ja, wie gesagt, auf die Energieeffizienzsteigerung ab. Ein ganz spannender Punkt, der drin steht, ist ein Grundsatz, und zwar das Efficiency-First-Prinzip. Und das heißt, dass im Prinzip, wenn Energieeffizienz möglich sein kann, also Teil einer Lösung sein kann, dann soll es auch immer in Planungspolitik und größeren Investitionsentscheidungen berücksichtigt werden. Das war in der vorherigen Version der EED, also der Energieeffizienzrichtlinie, auch schon enthalten, aber war da noch deutlich schwammiger formuliert und jetzt ist es tatsächlich auch konkretisiert, auch mit wirklichen Schwellenwerten, ab welchen Investitionen, ab welchen Summen dann eben dieses Prinzip dann auch zur Anwendung kommen soll. Und dabei, ja, ist es dann im Prinzip, also wenn Energieeffizienz kostenmäßig, technisch, wirtschaftlich, ökologisch sinnvoll ist, dann soll es auf jeden Fall immer gemacht werden. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen eine Signalwirkung, die dann eben ja auf alle Bereiche ausstrahlen soll. Und interessant ist jetzt, dass wir da auch wieder Ziele drin haben in der EED. Julia hat es ja gesagt, es gibt ja auch für die erneuerbaren Ziele. Ich hatte es gesagt, dass wir für die Gebäude auch Ziele haben. Und das Ganze gibt es jetzt natürlich auch noch für den Energieverbrauch insgesamt in der EU. Und diese Ziele stehen in der EED drin. Und zwar ist es da so, dass wir bis 2030 unseren Endenergieverbrauch um 11,7% gegenüber einem Referenzszenario verringern sollen. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen der spannende Punkt bei diesem Thema Energieeffizienz, dass Energieeffizienz eben nicht so klar messbar ist. Also quasi, wenn wir jetzt sagen würden, wir machen eine Reduktion um was auch immer, also jetzt diese 11,7%, die jetzt festgeschrieben sind, gegenüber 2020 absolut, dann kann man ja nicht sagen, dass diese Reduktion nur durch Energieeffizienz entstanden ist, sondern das kann ja sein, dass diese Reduktion durch, wie wir jetzt auch gesehen haben, während Corona oder jetzt auch in den letzten 2 Jahren wegen ja dieser ganzen Wirtschaftsthematiken, also durch verringerte Produktion etc., dass dadurch dann einfach der Energieverbrauch reduziert wird. Und deswegen macht man das Ganze mit einem Referenzszenario. Das heißt, man schaut sich, oder es wurde sich angeschaut in 2020, wie wird denn der Endenergieverbrauch in 2030 sein, wenn wir eben dieses Referenzszenario betrachten, und gegenüber diesem Wert in 2030 soll eben jetzt der Endenergieverbrauch um 11,7% sinken. Das Ganze soll dann natürlich in den Mitgliedstaaten festgeschrieben werden. Da kommt dann auch wieder der nationale Energie- und Klimaplan zur Relevanz, wenn den Julia ja auch schon erwähnt wird, der jetzt Ende Juni eingereicht werden muss. Da werden dann eben auch diese Energieeffizienzziele und Pfade dann nochmal festgelegt werden. Und das ist nämlich auch ganz spannend, dass es da auch für die unterschiedlichen Verbrauchssektoren, also für Industrie, Verkehr, Wohnen und GHD, festgelegte Ziele und Pfade geben soll. Der Gebäude-, Handel-, Dienstleistungssektor. Und das ist ja, finde ich so ein bisschen interessant. Julia, du hast ja auch gesagt, dass es bei der erneuerbaren Richtlinie das im Prinzip ja auch für Sektoren gibt. Und wir haben ja jetzt durch die Novelle des Klimaschutzgesetzes eben auf nationaler Ebene wieder diese Vermischung der einzelnen Sektoren. Und dass wir eigentlich auf EU-Ebene diese Ziele und Pfade für die einzelnen Sektoren auch melden müssen. Und ja, also dahingehend ist dann natürlich schon interessant, dass wir das jetzt eben auf nationaler Ebene wieder so vermischt haben. Und dann vielleicht jetzt noch 2 Punkte. Ich hatte es ja gerade eben auch mal mit einer Frage so ein bisschen angedeutet mit dem öffentlichen Sektor. Das ist nämlich tatsächlich auch sehr ambitioniert oder ja, also deutlich ambitionierter als vorher, was jetzt im öffentlichen Sektor passieren muss. Und zwar ist es so, dass generell der öffentliche Sektor den jährlichen Endenergieverbrauch gegenüber 2021 um 1,9% senken muss. Das heißt, die müssen jährlich nahezu 2% reduzieren. Und zusätzlich ist jetzt so ein bisschen wieder der Link zur Gebäuderichtlinie drin, dass die öffentlichen Gebäude auch eine Vorreiterrolle bekommen. Und zwar ist es da so, dass jährlich 3% der Gesamtfläche der öffentlichen Einrichtungen saniert werden muss. Also das heißt, dass da wirklich auch richtig viel passieren muss. Wir haben ja eine Sanierungsquote, die liegt ja eigentlich eher so bei 1%. Und dass das jetzt eben bei den öffentlichen Gebäuden 3% betragen soll jährlich, ist dann schon echt eine ganze Menge, was da passieren muss. Und dann haben wir eben nochmal so ein bisschen flankierende Sachen, Energiemanagement, Energieaudits, was vor allem die Unternehmen betrifft. Und noch eine Sache in Artikel 8, das ist tatsächlich auch nochmal relevant, weil da werden Energieeinsparverpflichtungen festgeschrieben, dass jährlich neue Einsparungen erfolgen müssen. Und zwar sind die auch relativ ambitioniert. In den ersten Jahren geht es jetzt los, 2024, 2025 um 1,3%. Gegenüber einer Referenzperiode später dann 1,5 und 1,9%. Aber das heißt, dass wir da eben auch nochmal ein Reduktionsziel einfach haben, dass wir unseren Endenergieverbrauch reduzieren müssen, um diese Werte, um dann auch das Ziel, was ich ja vorhin mal gesagt hatte, für 2030 zu erreichen, gegenüber diesem Referenzszenario, dass wir da um 11,7% des Energieverbrauchs dann runterkommen. Und nur noch eine Sache, so ein bisschen Querverweis, jetzt auch nochmal zu den anderen Richtlinien. In der EED steht auch relativ viel jetzt zu Wärme und Kälte drin, was ja dann auch so ein bisschen der Querverweis zur erneuerbaren Richtlinie ist. Und was ich mich noch, oder was, ja, was vielleicht interessant ist, dass es auch Vorgaben gibt für energieeffiziente Fernwärme und Fernkälte. Und das ist auch definiert über Anteil erneuerbare Energien. Also das ist auch quasi in die EED reingerutscht und nicht in der RED drin, sondern steht da drin, was sind denn eigentlich energieeffiziente Fernwärme und Kälte. Und da gibt es eben Vorgaben, wenn man gewisse Anteile erneuerbare Energien hat, dann ist das dann ein energieeffizientes Wärmenetz. Und noch als letzten Punkt, Wärmeplanung ist noch angesprochen in der EED. Und zwar, da ist es so, dass die Wärmeplanung, die wir jetzt im Wärmeplanungsgesetz schon verabschiedet haben auf Bundesebene, also in Deutschland, dass das in europaweit, also für die Mitgliedstaaten ab 45.000 EinwohnerInnen auch verpflichtend werden soll. Also dass dann eben flächendeckend auch überall in ganz Europa Wärmepläne dann durchgeführt werden. Genau, und dann gibt es eben auch so viele flankierende kleinere Sachen noch, wie Vorgaben für Rechenzentren oder Verbrauchserfassung, dass man auch nochmal ein bisschen mehr Transparenz machen kann, Informationen für Effizienzmaßnahmen generell zugänglicher machen. Und ja, also so gibt es dann natürlich immer noch so ein bisschen flankierende Sachen, aber ich glaube, so die Kernsachen, die drinstehen, wie gesagt, sind diese Ziele, die Verringerung des Endenergieverbrauchs, Zielwert 2030, dann die jährlichen Einsparungen, die man erreichen muss, Und das, was ich angesprochen habe, für den öffentlichen Sektor, dass der Gesamtendenergieverbrauch vom öffentlichen Sektor um 2% sinken soll und dass die öffentlichen Gebäude eben jährlich 3% der Fläche sanieren müssen. Und da ist, glaube ich, so die groben Punkte auf jeden Fall mal von der Effizienzrichtlinie abgehandelt.
Ganz spannend. Ich habe mich zwei Sachen gefragt, als ich dir gerade zugehört habe, Markus. Und zwar erstens habe ich mich gefragt, wenn wir jetzt die Sanierungsquote von 1% auf 3% bei den öffentlichen Gebäuden erhöhen wollen, ob du vielleicht weißt, ob es irgendwelche Abschätzungen gibt, wie viel das kosten wird für den Vaterstaat oder Mutterstaat. Erst recht in Zeiten von einer Schuldenbremse und einem ausgeglichenen Haushalt ist ja die Frage, wo dann auch vielleicht die Ressourcen dafür herkommen sollen, aus welchem Budget. Und zweitens bin ich sehr ein bisschen verwundert, dass jetzt gesagt wird, dass ein Wärmenetz, das erneuerbar zu einem bestimmten Teil erneuerbar versorgt wird, dass das jetzt als energieeffizient tituliert wird. Das finde ich schon irgendwie eine sehr interessante Drehung. Du hast es ja spezifisch angesprochen, dass es eben nicht in der RED drin ist, sondern in der Energieeffizienzdirektive. Und trotzdem finde ich, dass es da fast ein bisschen deplatziert ist, wenn das tatsächlich der Fall ist.
Genau, es ist auf jeden Fall so, das ist nochmal durch zwei Sachen festgeschrieben. Also einmal, wie gesagt, durch diesen Anteil erneuerbarer Energien. Das Ganze ist aber auch noch an Gramm CO2-Emissionen gekoppelt. Also man kann quasi entweder das eine oder das andere erfüllen. Ja, die Frage ist aber natürlich trotzdem, also selbst Gramm CO2-Emissionen, das ist ja schon relativ stark gekoppelt, auch mit dem Energieträger. Also wenn man eben einen erneuerbaren Energieträger hat, dann gehen natürlich auch die Gramm CO2-Emissionen nach unten. Das ist so ein bisschen eben durch die KWK, also die Kraft-Wärme-Kopplung, die gleichzeitige Erzeugung von Wärme und Strom, dass man dadurch eben ja unterschiedliche Gutschriftmethoden gibt, wie auch immer, und dann kann man eben diese Ziele mit KWK leichter erreichen mit den Gramm CO2-Emissionen. Aber es ist schon so, dass das, also ich finde auch diese Definition Energieeffizienz mit diesen beiden Parametern, dann erneuerbaren Anteil oder auch Gramm CO2, vielleicht nicht ganz passend. Allerdings ist natürlich die Frage, wie man das besser definieren könnte, weil ja, die Frage ist natürlich, Energieeffizienz ist ja im Prinzip immer, wie viel Energie oder wie viel steckt man in was rein und wie viel kommt dann raus? Und das ist dann im Prinzip ja das Maß der Effizienz. Und ja, das ist dann halt, wenn die Erneuerbaren als Input dienen, dann kann man das ja auch sagen, dass man dann wenig Aufwand eben reinsteckt, gerade auch, wenn man beispielsweise Wärmepumpen verwendet, wo dann auch noch viel Umweltenergie, Umweltwärme genutzt wird und man nicht noch das dann mit Strom oder Gas oder wie auch immer dann bereitstellen muss. Genau, und mit dem zweiten Punkt zu den öffentlichen Gebäuden. Also es gibt auf nationaler Ebene in Deutschland gibt es tatsächlich schon einige Programme, die genau das machen sollen. Also auch da gibt es auch ein Programm für die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand, Vorbildfunktion der öffentlichen Gebäude. Da gibt es auch eine Einrichtung dafür, die das überwachen soll. Aber das ist schon auf jeden Fall ambitioniert. Also ich bin mal positiv noch, dass das geschafft werden kann, aber da muss jetzt schon echt einiges passieren. Also weil da ist in den letzten Jahren auf jeden Fall zu wenig passiert. Das fallen natürlich auch bei den öffentlichen Einrichtungen sowas wie Schulen oder diese anderen öffentlichen Einrichtungen darunter. Und da ist natürlich total sinnvoll, die dann zu sanieren und da auch nochmal was umzusetzen, gerade an Energieeffizienzmaßnahmen. Aber das wird auf jeden Fall spannend. Also von eben dieser Sanierungsquote, die dann doch relativ gering ist, im öffentlichen Sektor teilweise, je nachdem in welchen Regionen sogar noch geringer, dann auf diese 3% eben im Bundesdurchschnitt zu kommen.
Julia, willst du noch was adden?
Genau. Ich wollte nur noch einmal hinzufügen, dass es sogar in der RED auch ein Fernwärmeziel gibt, das dann natürlich kongruent ist mit den erwähnten anzustrebenden erneuerbaren Anteilen. Genau, ist allerdings in der RED nur unverbindlich und also indikativ für die Mitgliedstaaten. Genau.
Ja, aber das ist schon, ich finde es schon spannend generell, also wie stark die jetzt auch mit interagieren. Ich war jetzt in den alten, also bei der EED, mit der hatte ich mich natürlich auch schon beschäftigt, weil das einfach auch so ein bisschen mein Arbeitsbereich ist, aber jetzt gerade in der RED und in der IPPD war ich dann vorher weniger drin, jetzt eben in der IPPD bin ich auch wieder mehr involviert, aber dass jetzt diese Querverweise und eben aufeinander aufbauen, habe ich schon das Gefühl, dass das ein bisschen mehr geworden ist. Siehst du das auch so?
Absolut, ja. Ich war auch letzte Woche bei einem Mitgliedstaatenforum, wo es eben um das Updaten oder das Aktualisieren der nationalen Energie- und Klimapläne ging und hier auch darum, inwiefern jetzt die Direktiven hier schon aufgegriffen worden sind und noch Ambitionsgaps bestehen. Und da war auch das, also der Tenor von den Mitgliedstaaten eigentlich, dass die Komplexität hier enorm zugenommen hat und das wirklich ein nicht einfaches Unterfangen ist, hier alles abzubilden und auch die ganzen Interaktionseffekte im Auge zu behalten. Also auf jeden Fall steigende Komplexität, würde ich auch so sehen, ja.
Ja, und das natürlich alles auf dem Schirm dann haben. Also gerade du hast jetzt, oder ja, wir haben es ja beide gesagt, mit den nationalen Energie- und Klimaplänen, dass da jetzt auch echt viele Sachen einfach rein müssen. Und ich gehe davon aus, dass da eben auch sehr, sehr, sehr viele Menschen dran arbeiten, diese unterschiedlichen Anforderungen aus den unterschiedlichen Richtlinien dann auch in dieses Dokument reinzubringen. Und dass das dann auch wieder in sich konsistent ist, ist sicherlich auch eine große Herausforderung. Also gerade wenn jetzt auch die Ministerien, jetzt bei uns natürlich wahrscheinlich federführend, das Wirtschaftsministerium, dass die dann diese ganzen Sachen unter einen Hut bringen, das dann auch zueinander passt, das ist, glaube ich, schon herausfordernd auf jeden Fall.
Okay, ihr Lieben, damit kommen wir jetzt zum Ende dieser Folge. Und natürlich wollen wir die Folge nicht aufhören, ohne nochmal ganz spezifisch zum Wählen am nächsten Sonntag aufzufordern, sondern euch zu bitten, einfach erstmal zur Wahl hinzugehen und dann bitte eine Partei zu wählen, die nicht AfD ist, sondern die demokratisch ist und dann eurem Herzen zu folgen und das Gefühl, und natürlich die Partei zu wählen, wo ihr das Gefühl habt, dass die die höchste Überschneidung mit euren Werten hat. Genau, es ist einfach wichtig, dass wir dieses Wahlrecht wahrnehmen, für das Menschen in den letzten Jahrhunderten so viel gekämpft haben und auch gestorben sind. Und ich glaube, das ist so das kleinste Ding, was wir machen können, um einfach dafür zu sorgen, dass wir auch in Zukunft hier in Europa und in Deutschland eine Demokratie haben, die es wert ist zu leben. Julia, Markus, eure letzten Worte dazu.
Genau, dem kann ich eigentlich nur beipflichten. Also das Wichtigste ist auf jeden Fall, das demokratische Mitbestimmungsrecht, glaube ich, in Anspruch zu nehmen und hier ein Zeichen zu setzen eben für die Themen, die einem wichtig sind. Natürlich auch gerne Energie- und Klimapolitik mitdenken als eines der zentralen Zukunftsthemen. Und ich glaube, es ist super toll, dass wir diese Möglichkeit haben zu wählen und auf jeden Fall davon Gebrauch machen sollten.
Ja, dem kann ich auch nur zustimmen. Und ich hoffe, ihr alle habt auch was mitgenommen heute in der Folge, ein bisschen einen Überblick bekommen über die unterschiedlichen Richtlinien und auch welche Auswirkungen einfach die EU-Politik auf uns alle und auch auf Deutschland, Österreich und die anderen Länder haben kann. Deswegen aber, Julia, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns zusammen über die Richtlinien und die EU-Energiepolitik zu sprechen. Ganz viel Erfolg dir noch bei deinen weiteren Arbeiten, Aktivitäten auf europäischer Ebene und auch auf nationaler Ebene. Und wie gesagt, ich kann es auch nur sagen, geht zum Wählen und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen, beziehungsweise jetzt gleich nochmal ganz kurz im Recap, aber dann macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte zu so einem wichtigen Thema.
Recap.
Markus, wir haben ja in dieser Folge diese 3 großen Direktiven besprochen, also die Gebäudedirektive, dann haben wir die Erneuerbare Energiendirektive und die Energieeffizienzdirektive besprochen. Das sind ja alles relativ komplexe Frameworks und wir haben jetzt ja von dir und auch von Julia ziemlich viel Details bekommen und ich habe immer das Gefühl, kann uns die Audience, ihr Lieben, auch gerne mal Feedback geben. Wollt ihr das mehr? Weil ich habe das Gefühl, dass wir damit immer nur zeigen, also dass man geht aus dieser Folge im Zweifel raus und hat einiges mitgenommen, aber diese ganzen Details, die wir auch du so mal angedeutet hast, da frage ich mich mal so, kriegen wir das eigentlich kommuniziert oder geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass wir sagen, Dinger gibt es, das sind die Hauptziele und das sind die 2 Punkte, die ihr mitnehmen solltet. Markus, was meinst du?
Ja, also ich glaube, was wir schon natürlich machen könnten, wäre die einzelnen Sachen jetzt nochmal weiter aufbohren, weil wir trotzdem nur relativ oberflächlich das jetzt alles behandelt haben. Also klar, wir haben jetzt, ich weiß nicht, 10, 15 Minuten pro Richtlinie, pro Direktive da uns Zeit genommen, aber das sind hochkomplexe Dokumente, also da stehen super viele Sachen drin mit Wechselwirkungen, Ausnahmeregelungen, alles Mögliche und da ist es dann teilweise, glaube ich, schwierig, eben so ins Detail reinzugehen, obwohl wir jetzt diese Zahlen jetzt ja auch alle gesagt haben. Aber ich finde es schon wichtig, grundsätzlich zu wissen, wo es eigentlich hingehen soll. Also mit den Zielen von den Erneuerbaren, mit den Zielen der Gebäude und mit den Zielen von der Energieeffizienz. Also ich finde es schon wichtig, dass wir wissen, wo wollen wir eigentlich hin? Wie ambitioniert ist das? Weil eben genau solche Sachen wie jetzt öffentlicher Gebäudebestand oder jetzt auch für die aus der Gebäuderichtlinie, dass eben ab 2030 alles Null-Emissionsgebäude sein sollen. Das sind ja schon Sachen, die auch euch alle, uns alle und ja im Prinzip alle in allen Mitgliedstaaten direkt betreffen. Und da ist es dann, glaube ich, schon hilfreich. Aber klar, ob ihr euch jetzt die Prozentzahlen merken könnt, das ist natürlich die andere Sache. Also ob ihr jetzt wisst, dass wir 11,7% gegenüber dem Referenzszenario runter wollen oder dass wir im Gebäudebestand um 16% bis 2030 gegenüber 2020 runter wollen, das, ja. Aber könnt ihr euch ja vielleicht merken, wer weiß.
Ich hoffe, ihr habt euch gemerkt, 42,5% beim Ausbau der erneuerbaren Energie bis 2030. Das wäre doch auch schon mal schön. Nein, genau. Also ihr Lieben, eine kleine Frage deswegen an euch, wenn ihr Lust habt und wenn ihr auf Spotify seid, dann gebt uns doch mal kurzes Feedback. Da fragen wir immer, wie fandet ihr die Folge? Schreibt uns doch mal rein, findet ihr das gut in der Tiefe, wie wir das gerade machen in dieser Folge? Wollt ihr eher tiefer oder sagt ihr, boah, bitte nicht tiefer? Das würde uns helfen, um das zu navigieren, wie tief wir in Zukunft gehen wollen. Das Komische bei Spotify ist, dass ihr kommentieren könnt und wir können akzeptieren, dass diese Kommentare gezeigt werden. Wir können aber nicht auf diese Kommentare antworten. Da merkt man nochmal, dass Podcast oder vielleicht einfach nur Spotify doch noch nicht so richtig in diesem Social Media Jahrhundert angekommen sind, in dem wir uns ja eigentlich bewegen. Aber genau, wir freuen uns da über Feedback, sonst schreibt uns gerne auch eine Mail. Das wäre klasse.
Ja, ich habe aber tatsächlich noch was Inhaltliches als Recap. Und zwar, ich finde das schon ganz spannend, also wie diese unterschiedlichen Direktiven eben zusammenwirken. Und was wir uns nochmal vielleicht klar machen müssen, ist, dass wir von diesem Gesamtziel des Klimaschutzgesetzes, also es gibt ja auch ein europäisches Klimaschutzgesetz, dass wir da ja oftmals von diesen CO2-Emissionen sprechen, dass diese CO2-Emissionen eben aber ganz viele unterschiedliche Auswirkungen haben und genau deswegen es diese Direktiven gibt. Also dass wir zum einen eben den Anteil erneuerbare Energien steigern wollen, um CO2-Emissionen zu reduzieren, dass wir die Energieeffizienz und den Gesamtendenergieverbrauch, Primärenergieverbrauch reduzieren wollen, um CO2-Emissionen zu reduzieren und eben auch im Gebäudebestand einiges machen wollen, um unsere CO2-Emissionen zu reduzieren. Also ich finde, das ist einfach nochmal wichtig, dass wir ganz, ganz unterschiedliche Wege haben, um das übergeordnete Ziel des EU-Klimaschutzgesetzes zu erreichen und dass diese Direktiven eben genau dafür einzahlen. Also dass wir diese Ziele vor allem im Hinblick auf die CO2-Emissionen dann erreichen, was eben ja auch unser 1,5-Grad-Ziel widerspiegelt.
Korrekt, genau. Und ein Punkt, der in diesen drei Direktiven gar nicht aufgetaucht ist, ist Carbon Capture and Storage. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass 5 Tage vor der Ausstrahlung dieser Folge, also am Mittwoch, den, ich glaube, 29. Mai war das, dass es da einen neuen Kabinettsbeschluss gab, und zwar, dass CCS, also Carbon Capture and Storage, in Deutschland tatsächlich jetzt auf den Weg gebracht werden soll. Und was machen wir dazu? In 2 Wochen gibt es eine Folge zur Carbon Management Strategie der Bundesregierung, und da natürlich auch werden wir über CCS sprechen. Deswegen freuen wir uns natürlich, wenn ihr in 2 Wochen auch wieder reinhört, das als kurzen Ausblick, und natürlich geht wählen für die Demokratie in Europa und in Deutschland.
Macht's gut. Wählen.
Ciao, ciao.
Ciao.